Preis Gott. Gott möge uns segnen. Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Wie du warst vor langer Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Wir wollen diese Tage des Segens anfangen im Namen des Herrn Jesus. Wir haben eine gute Zeit, die vor uns liegt. Und heute haben wir das Thema am Segen Gottes ist alles gelegen. Diejenigen, die unseren indianischen Bruder erwartet haben, schaut mich an, ich bin auch ein Indianer. Braun, blaue Augen, meinen Schmuck habe ich zu Hause gelassen. Der Bruder kommt irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt, wird nachgeholt. Er musste aus technischen oder aus technischen Gründen nach Hause, weil mit dem Flug, da hat es Verschiebungen gegeben und zu Hause wird er gebraucht in der Gemeinde. Er hat eine Gemeinde unter den Indianern und vielleicht sind sie ausgebrochen oder irgendwie, dass ihre Zeiten sich geändert haben. Aber wir wollen Gott preisen. Halleluja. Lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Lob und Dank. Und die Indianer, die tanzen, die Kriegstänze. Also wenn du die Indianer mal kennst, ihre Anbetungsform ist Tanz. Und dann, wir werden merken, also der Segen Gottes, also dieser Kriegstanz. Wir greifen den Teufel an im Namen des Herrn Jesus und wir feiern den Sieg des Herrn. Heute Abend, heb deine Hand, dein Herz, dein Mund, dein Geist auf zu ihm, dem großen, mächtigen Gott. Große Sarons, Halleluja, Halleluja. Meine Seele preist dich. Meine Seele rühmt dich, Gott.
Du bist hier, Herr. Wir danken dir für deine Verheißung. Wir danken dir für deine Zusagen heute Abend. Diese Tage des Segens, die fangen wir jetzt in deinem Namen an, Herr. Wir fangen an mit Dankbarkeit, wenn wir zurückschauen, die letzten Jahre, Monate und Tage. Du warst bei uns. Deine Güte und deine Gnade ist mit uns gewesen. Du hast uns versorgt, du hast uns hindurchgetragen, du hast uns geführt, hast uns geleitet, Herr, du hast uns Menschen hinzugeführt und du hast uns gesegnet. Überaus reich hat uns der allmächtige Gott gesegnet. Ich danke dir. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir. Ich lobe deinen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele. Lass uns Platz nehmen. Ich will den Herrn loben. Warum? Ich predige schon 20 Jahre in Berlin. Heute auf den Tag fast genau. Was heißt nicht auf den Tag genau? Also ich habe schon 3 Wochen auf dem Breitscheid gepredigt vor 20 Jahren. Auf dem Breitscheid und Platz. Und dann sind wir umgezogen von 3. bis zum 5. September. Waren wir dann in der HDK, Hochschule der Künste. Und wir haben eine ganz tolle Zeit gehabt. Gott hat uns dort gesegnet und dann sind wir nach Steglitz gezogen in Friedenau. Und es ist auch merkwürdig, wie Gott manchmal so führt. Aber wir haben toll die Führung Gottes erlebt in diesen 20 Jahren. Ich will den Herrn loben, einfach uns sagen. Und dann sind wir in der Niedstraße gelandet. Da hat jemand uns Räume vermittelt und dachten wir, das ist günstig und schön und wunderbar. Und bei der Einweihung bekommen wir die Kündigung. Weil die Leute im Haus sich aufgeregt haben. Die können, also in unser Haus kommt keine Kirche. Haben die gesagt. Und das war aber, wir waren 3 Monate noch drin, bis wir draußen sind. Aber ich sage euch auch warum. Der Herr Schiele musste das Evangelium hören. Er wohnt in diesem Haus und er wohnte oben und er konnte es nicht ausstehen, dass gerade in seinem Haus Christen drin sich einquartiert haben. Und vielleicht waren wir nur wegen Schiele in diesem Haus und einfach ihm die Hölle heiß gemacht. Und das ganze Nest von Grünen. Also da ging ein und aus und die mussten also in Kauf nehmen, dass dort Gott gelobt und Gott gepriesen wird. Aber wir haben dann nachher in der Friedrichstraße was gefunden. Und so sind die Wege Gottes gewesen. Gott hat uns wunderbar geführt bis hierher. Und ich kann einfach sagen, lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wenn ich so vorbei, so Revue passieren lasse und sehe, was alles so gewesen ist in diesen 20 Jahren. Also, ich könnte Bücher schreiben, wie Gott uns geholfen hat, geführt hat, Menschen geführt hat, Menschen plötzlich zu uns gekommen sind, die wir gar nicht gekannt haben. Ich werde nie vergessen, plötzlich nachts um 11 Uhr stehen 10 Brüder vor der Tür bei uns am Hafenplatz, wo wir damals wohnten. Wohnt hier Pastor Matutis, sage ich ja, und zeigt mir eine Visitenkarte. Die haben sie irgendwo in Moskau, in Russland bekommen. Sie sind auf der Durchfahrt hier, nachts um 11 Uhr. Weißt du, was machen wir dann? Einquartiert. Alles schön untergebracht, wir haben gute Zeit gehabt und ich habe gute Freundschaften schließen können und dürfen, gerade mit den Geschwistern in Russland, in der Untergrundkirche damals. Die sind weitergefahren, also die sind von Paderborn gekommen und dann haben sie da bei mir Halt gemacht in jener Nacht. Ich wusste auch gar nicht, wie Gott manchmal so arbeitet. Ich habe plötzlich so auf bayerische Bierwürste Appetit gekriegt. Und dann sehe ich im Metro und dann kaufe mir gleich so ein Paket. Und so ein paar Kleinigkeiten. Wusste ja auch gar nicht, warum. Meine Frau sagt, das ist heute so viel, kauft man gar nicht. Aber wie Gott manchmal führt, kriegst Sonderangebot. Da denkst du, das kriegst nur ein einziges Mal. Und da kamen die Geschwister und das war gut, dass wir vorgesorgt hatten. Dann war unser Bruno Bese noch da, der hat sich am Tag vertan, an dem Tag, und kommt mit zwei Torten und sagt, Schwester, mach du das. Ich war in der Gemeinde war niemand, da dachte, wir hätten Seniorentag, aber das war nicht, das hat sich einfach in der Woche vertan. Und wir hatten Kuchen. Jetzt haben wir morgens mit unseren Geschwistern Kuchen gefrühstückt. Da haben sie gedacht, Mensch, guck mal an, die Deutschen, die frühstücken schon in aller Frühe, essen sie, also Torten, so reich sind sie. Aber das war Gott, der uns so durchgebracht hat. Und dann waren wir im Gottesdienst, habe ich gedacht, guck mal, ich mache am Mittwoch dann Gottesdienst für sie. War ein Dienstag, machen mit einen Gottesdienst, extra Gottesdienst, schnell angerufen, Geschwister aus Russland sind da, kommt schnell, wenn es irgendwie geht. Und dann beim Beten merke ich, die Leute haben kaputte Schuhe und durch, also praktisch sehr arm dran, und ich mache einen Gottesdienst und da sind 2500 Mark zusammengekommen und wir haben dann das Geld geben können, aber das Geld war nicht das Wichtigste. Dann sind wir zum Deichmann gegangen und habe dann erklärt, dass wir Geschwister sind. Ich wusste damals nicht, dass Deichmann ein frommer Mann ist oder die Firma zumindest, der Boss der Firma, und erzählt, die kommen aus Russland. Die haben jeder zwei Paar Schuhe kostenlos bekommen vom Deichmann. Gott hat sie wunderbar versorgt. Aber dann das andere war, die Geschwister haben nicht gebettelt und gar nicht, ich gebe ihnen das Geld, das wir eingesammelt haben, von der kleinen Versammlung damals, Mittwoch, die Versammlung wurde dann so schnell arrangiert. Und dann fängt an, der Bruder an zu weinen und sagt, weißt du, Bruder Matthäus, wir haben unser Benzingeld, hat nur bis hierher gereicht. Bis hierher konnten wir kommen und wir wussten nicht, wie wir noch die nächsten 2000 Kilometer bis nach Moskau schaffen. Du bist uns ein Wunder. Und wir haben uns einander nie gesehen, sind einander nie begegnet gewesen. Aber das war der Herr, der das so geführt hat. Und so ist eine Freundschaft entstanden mit Russland. Heute ist der Bruder Feldotow Bischof von 1800 Gemeinden in Russland. Untergrundkirche, früher Untergrundkirche. Das waren alles Führungen. Führungen, die wir mit Worten nicht erklären können. Und es war eine gute Zeit. Und am Segen Gottes ist alles gelegen. Gott hat uns immer wunderbar und rechtzeitig geführt und gesorgt und versorgt mit allem, was wir brauchten. Also ich werde die nächsten Tage immer wieder was reinfließen lassen von diesen 20 Jahren. Kann natürlich nicht alles euch erzählen, 20 Jahre erzählen, jeden Tag ist was passiert. Dann kam die Wende, dann waren wir so stark mit humanitärer Hilfe beschäftigt, als wir dann fertig waren mit dem Gottesdienst draußen, standen ganz Berge von Kleider, die die Leute hier aus Wedding zusammengetragen haben. Ich habe dann 60 LKWs von der früheren DDR-Armee bekommen und die habe ich dann in den Osten überall transportiert. Dann einige tausend Kochherde mit Backofen und so weiter von Potsdam, die wurden ausrangiert, aber auf Erdgas oder Stadtgas umgestellt wurde. Dann fragte die Stadt an, könnten sie das nicht nach Rumänien oder sonst wo in den Ostblock bringen, die könnten es noch gebrauchen, kostenlos. Ich musste nur gucken, dass ich Transport finde und dann immer losgeschickt nach Rumänien, sehr viel. Zwei Krankenhäuser haben wir von der NVA bekommen, dann aus zwei Polikliniken eine gemacht. Das war alles Gott. Und ich bin so erstaunt, wie Gott die Zeit so gesegnet hat. Es war eine aufregende Zeit, eine sehr, sehr bewegte Zeit. Und ich freue mich, dass ich die letzten 20 Jahre hier in Berlin war. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja. Gott hat Höhen geschenkt, Gott hat Tiefen geschenkt, aber es waren mehr Höhen wie Tiefen. Trotz allem, was so im Leben alles so kommt, man muss ja alles hinnehmen. Man kann nicht immer Halleluja haben, man muss auch ein bisschen schlucken. Und wir haben auch einiges geschluckt, aber wir haben Gott erlebt. So, und heute, ich möchte, als ich so für diese Tage mich vorbereitet habe und dachte ich, jetzt guck mal, der Bruder kann nicht kommen, dafür bin ich da. Und das hat dann plötzlich gepasst. Es hat plötzlich gepasst, also diese Zeit, dass wir hier sind, 20 Jahre, das Gedenken an diese Zeit. Und gleichzeitig, wir wollen die nächste Dekade mit dem Segen Gottes starten. So wie wir damals gestartet haben mit dem Segen Gottes, so wollen wir heute die nächsten 10 Jahre wieder mit dem Segen Gottes beginnen und sagen, die nächsten 10 Jahre. Ich will nicht die nächsten 100 Jahre, aber mir reichen die 10 Jahre. Wenn ich die 10 Jahre überlebe, dann schaue ich wieder weiter die nächsten 10 Jahre. Und so hat Gott Stück für Stück weitergeholfen. Manchmal haben wir Gottes Wege nicht verstanden, warum wir dort in der Niedstraße gehaust haben und dort einziehen mussten, dieses grüne Nest, und wo die Politiker ein- und ausgingen und wie auch immer das war. Gott weiß es, Gott weiß es. Und es hat auch Spuren hinterlassen irgendwo. Es blieb nicht ohne Wirkung. Heute Abend, ich lade euch noch ganz schnell ein zu den nächsten Tagen. Jeder Tag hat eine ganz besondere Botschaft. Und in jedem Tag hat Gott mir etwas Besonderes geschenkt und gegeben, was ich weitergeben werde. Und wir werden dafür hier beten und uns segnen lassen. Wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir unter dem Segen Gottes sind. Morgen wird das Thema sein. Morgen um 16 Uhr wird kein Gottesdienst sein, dafür abends um 19 Uhr. Bei Gott ist alles möglich. Bei Gott ist alles möglich. Halleluja. Du musst mir genau auf den Mund gucken. Sie muss in der ersten Reihe sitzen, damit sie gut hört. Sie hat ihr Hörapparat heute vergessen oder funktioniert nicht oder die Batterien ausgelaufen oder was es auch immer ist. Immer auf den Mund gucken. Aber wenn du auf den Herrn schaust, nicht nur auf mich, sondern auf den Herrn schaust, wirst du großen Segen bekommen. Amen. Und Gott wird das eine Ohr öffnen und das andere Ohr öffnen. Okay? Bei Gott ist alles möglich. Gott kann. Gott kann's. Dann am Donnerstag, der Segen ist eine Offenbarung Gottes. Weißt du, du merkst, ob Gott mit einem ist oder nicht, bist du gesegnet, bist du nicht gesegnet. Läuft die Sache bei dir, läuft die Sache bei dir nicht. Weißt du, es ist nicht so, dass wenn Gott dich segnet, dass alles wie geschmiert geht. Nein, nein, da gibt es so viel Handicap. Aber in dem Allen überwinden wir weit. Wir haben Kraft, wir haben Mut, wir haben Kühnheit, wir haben Begeisterung, wir haben Feuer, wir haben Pep. So, der Segen ist eine Offenbarung Gottes. Am Freitag, verlass deine geistliche Schmalspur. So viele Gotteskinder. Mir hat heute jemand geschrieben, Pastor Matudis. Und dann schimpft er ein bisschen und regt sich ein bisschen auf über dies und jenes, was ich predige. Und dann sagt, wissen Sie, die Gaben und die Zeichen und die Wunder haben mit den 70 Jüngern, die Jesus ausschickte, aufgehört und mit den Aposteln aufgehört. Und noch in der Kirchengeschichte, ganz am Anfang, da war es nötig, aber dann, wir haben die Gaben nicht mehr nötig, die Wunder und Zeichen nicht mehr nötig. Der Dummkopf ist das. Amen. Du weißt gar nicht. Wir haben so viele Schwierigkeiten und so viele Kämpfe und verstehst du, ich brauche erst recht Wunder. So kritisch und so schwierig wie die Zeit heute ist, ist es noch nie gewesen. Mit den Aposteln aufgehört, da kann ich gleich einpacken und so weiter. Also hör auf die Schmalspur-Prediger. Hör auf die Schmalspur-Gemeinde zu schauen und so weiter. Nein, das ist alles schon vorbei, das war früher einmal und so weiter. Das ist Unsinn. Das ist jetzt. Gott ist ein Gott von jetzt, der daseiende Gott. Ich bin der, ich bin und der ich sein werde. Er ist immer dieser wunderwirkende Gott. Er sagt, bitte, so wird euch gegeben. Wenn das wahr ist, dass Gott aufgehört hätte mit den Aposteln und den 70 da und ein paar Kirchenväter noch, wenn Gott damit aufgehört hätte, kann man die ganze Bibel wegschmeißen. Kannst du alles sparen. Dann gilt nicht mehr, bitte, so wird euch gegeben. Dann ist das alles nicht mehr. Weißt du, da ist Religion nur noch Theater. Und deshalb ist es auch die Religion verkommen zu einem Theater. Leute werden nur noch ein bisschen so mit dem lieben Gott beschmiert, aber nicht mehr erfüllt. Okay, verlasse die Schmalspur. Dann am Samstag, den 6. September, Gott kümmert sich um seine Leute. Gott kümmert sich um seine Leute, das ist auch unser Hochzeitstag. Meine Schwester hat mir schon 2 Karten geschickt, aber in aller Liebe, ich weiß es. 2 Karten. Ich weiß nicht, was der Prediger sich gedacht hat, als er unser Trautext wählte. Manchmal, weißt du, machen sie dann so und dann nehmen sie den Text irgendwie. Ich weiß nicht, wie er da drauf gekommen ist, wie war die Führung und Leitung des Heiligen Geistes, aber er schrieb in unserer Predigt, also Hochzeitspredigt, sagte er, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Und wisst ihr, was ich gedacht habe, als ich die Predigt mir anhörte? Mein ganzes Leben wird nur ein Geheule sein. Und je mehr ich heule, desto mehr werde ich kriegen. Bis ich gelernt habe, bis ich mich weitergebildet habe, bis ich in andere Übersetzungen gelesen habe. Und im Deutschen habe ich das nicht gefunden. Erst im Englischen habe ich gefunden, dort heißt es, die in Zeiten der Not sehen, werden mit Freuden ernten. Die also in kritischen Zeiten sehen, die in Zeiten, wo also nichts mehr läuft, immer noch Saat ausstreuen und was erwarten und was glauben und so weiter, die werden mit Freuden ernten. Und genau das ist die nächsten 10 Jahre. Gott kümmert sich um seine Leute und Gott hat uns nicht verlassen. Dass meine Frau mich geheiratet hat, ist auch Gnade. Ihrer Seite. Dann kommt sie doch und sagt, Bruder Matutis oder Johannes, sagt sie, kannst du auch eine Familie ernähren? Ich habe ihr erzählt, was ich alles machen möchte. Ich möchte mit dem Wohnwagen durch die Lande ziehen und predigen an allen Orten, wo der Herr einen hinstellt. Und so dann fragt sie, kannst du auch eine Familie ernähren? Ich habe gesagt, ich glaube, also Gott hat immer die Seinen durchgetragen, also er hat immer versorgt, er hat sogar gesagt, nimm keinen Beutel mit und du sollst keine doppelte Kleidung mitnehmen und nur noch ein paar Schuhe mitnehmen, das reicht dir, also mach kein großes Tamtam. Also ich kann glauben, dass Gott mich versorgt, aber du musst auch glauben, denn was nützt es, wenn ich glaube und du nicht glaubst? Und jetzt wusste ich nicht, werde ich sie kriegen oder werde ich sie nicht kriegen? Wird sie mich heiraten oder wird sie mich nicht heiraten? Und eines Tages kommt sie ganz aufgeregt und sagt, Johannes, wir können heiraten. Und was ist passiert? Sagt sie, ich habe in der Bibel gelesen, ich sah den Gerechten nie nach Brot betteln. Und das war so unser Motto, wir haben nie nach Brot betteln müssen, Gott hat uns immer gegeben. Meistens habe ich nie was gesagt, dass ich was brauche. Ich kann für andere betteln. Da bin ich ein Weltmeister, wenn ich für andere bettle. Aber für mich selber habe ich die größten Probleme. Denn ich will kein Bettler sein. Und ich will auch nicht betteln. Und bettle auch nicht. Und ich habe für mich nie gebettelt. Aber Gott hat uns wunderbar versorgt. Und ich habe immer Gott gedient. Ich habe von vornherein gesagt, also ich werde Gott dienen. Und das sind jetzt 40 Jahre, dass ich fast Gott diene. Und vollzeitlich Gott diene. 20 Jahre in Berlin. Und fast 40 Jahre so in meinem persönlichen Dienst für den Herrn. Und Gott prüft, wenn du sagst, ich will ihm dienen. Und mein Thema wird sein an diesem Samstag, Gott kümmert sich um seine Leute. Und ich habe gepredigt, und mit Geld und ohne Geld. Ich habe gepredigt mit Einkommen und ohne Einkommen. Und ich predigte einmal, mein Auto war in der Werkstatt, konnte nicht bezahlen. 400 Mark hat es damals gekostet, eine Achse gebrochen oder eine Federung gebrochen beim Volkswagen. So, und ich konnte nicht abholen. Der ruft schon an, Herr Madudis, wann holen Sie das Auto ab? Ich würde gerne abholen, aber ich konnte nicht abholen. Ich habe das Geld nicht gehabt. Am Sonntag ist Gottesdienst, zwei Gottesdienste am Sonntag und Freiversammlung nachmittags. Und ich predige auf der Freiversammlung und erzähle, wie groß und wie stark Gott ist und wie mächtig Gott ist und preis Gott auf der Straße. Und dann kommt so ein Mann auf mich zu und sagt, für Sie. Und achte gar nicht drauf. Und ich bin mitten im Agieren und ich stecke diesen Umschlag rein und so weiter. Und das ist für Sie. An dem Abend musste ich noch zu Fuß heimlaufen, denn ich konnte noch herkommen. Meine Frau ist zu Hause geblieben, weil sie nicht in den Gottesdienst kommen konnte. Wir hatten kein Geld mehr. Aber Gott kümmert sich um seine Leute. Und ich laufe nach Hause und ich sehe heute noch, da fährt eine Straßenbahn vorbei. Und ich könnte drin sitzen und heimfahren, aber ich muss laufen, komme nach Hause, Muskelkater. Weißt du, ich war nicht mehr gewöhnt, 10 oder 15 Kilometer zu laufen. Dann komme ich abends nach Hause, wie war der Gottesdienst? Gut. Oh, hast du irgendwo Geld gekriegt? Nicht. Weiß ich nicht. Und dann ziehe ich den Umschlag raus, was waren 400 Mark. Und konnte mein Auto abholen und musste nicht mehr weiter zu Fuß laufen. Gott testet uns, aber er kümmert sich um seine Leute, er lässt uns nicht hängen. Er ist ein treuer Vater. Lobe den Herrn. Ich möchte einfach Gott loben. Er lässt uns nicht hängen. Dann am Sonntag, ich werde viele von verschiedenen Zeugnissen einfach hineinfließen lassen und euren Glauben mit ermutigen. Am Sonntag um 10 Uhr die Ergebnisse des Segens und am Sonntagabend, das ist der Abschluss dann von diesen Segenstagen, genieße den Segen Gottes. Der Segen Gottes will genossen werden. Die meisten Leute können den Segen Gottes nicht genießen. Die sagen, wir können uns nicht leisten in Urlaub. Wir können nicht leisten zu heiraten. Wir können nicht leisten, uns Kinder anzuschaffen. Wir können nicht leisten das und das. Weißt du, wenn du nicht den Segen anfängst zu genießen, kannst du dir gar nichts leisten. Der Segen muss genossen werden. Ich bin gesegnet. Und ich bin kein Bettler. Und ich werde nicht betteln. Und so weiter. Und dann fängst an zu leben im Überfluss. Du musst so tun, und das habe ich gelernt, so tun, als ob du Millionär wärst, als ob dir die ganze Welt gehören würde, als ob himmlische Heerscharen hinter dir sind. Du musst so leben, als ob. Und du kannst es. Und du hast ein Recht dazu. In der Bibel, wir haben die letzten Tage gehabt, und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Das gilt für alle Bereiche, nicht nur Sündenvergebung, sondern das gilt für den ganzen Alltag. Und haltet euch dafür, ich bin gesegnet. Und Gott ist mit mir und Gott wird mir helfen. So, wir können das nicht. Doch, am Segen Gottes ist alles gelegen. Und heute ist das Thema, am Segen Gottes ist alles gelegen. Oft hört man so einen Spruch, da hilft es nur noch beten. Ich will hier heute Abend ein paar heilige Kühe schlachten. Weißt du, oft hilft es nur beten. Manche Leute, die sagen, nur noch beten bringt uns hier weiter. Nein, nein, beten bringt uns auch nicht weiter. Du kannst nicht mundfranzig beten. Beten allein ist nicht ausschlaggebend. So viele Leute beten, passiert nichts. Beten ohne Antwort ist wertlos. Wenn Gott nicht antwortet, und die Antwort Gottes ist der Segen Gottes. Am Segen Gottes ist alles gelegen. Der Segen ist, was wir brauchen und nicht nur Gebet. Und ich habe erlebt, dass Gott Menschen segnet und mich gesegnet hat, wo ich am allerunwürdigsten war. Meine größten Stunden in meinem Leben habe ich erlebt, wo ich absolut den Segen gar nicht verdient habe. Wo ich gar nicht darauf vorbereitet war auf den Segen. Denn der Segen Gottes ist, was den Unterschied ausmacht. Und nicht deine Gebete und deine Gesänge und deine Vorbereitung und deine Predigt und das Drumherum. Der Segen ist es ausschlaggebend. Deshalb, eine Kuh wird geschlachtet, also nicht nur beten. Gebet soll nicht dein letzter Ausweg sein. Der Segen Gottes soll das Letzte sein. Das Amen des Herrn. Du kannst viel erzählen und kannst viel vorsingen und vorbeten und so weiter, aber die Antwort ist, die dich bestätigt. Deshalb, Segen ist eine Offenbarung Gottes. Du brauchst den Segen Gottes für dein Vorhaben und denk drüber nach. Heute wollen wir nachher beten. Wir haben hier einen Korb, wo hier Lasten sind, so Zettelchen, kleine Zettelchen. Wir lassen diesen Korb hier vor dem Herrn. Wir haben zwar drüben auch noch einen Briefkasten an den lieben Gott, aber wir wollen hier unsere Anliegen auf den Herrn werfen. Wirf dein Anliegen auf den Herrn und sag, hier hast du Gott. Du hast mir eine Last aufgelegt, bitte hilf mir auch die Last tragen. Du hast mir Kinder gegeben, bitte hilf mir, dass ich die Kinder ernähre. Du hast mir eine Arbeit gegeben, bitte hilf mir, dass ich die Arbeit auch schaffe, dass ich nicht Herzinfarkt bekomme, dass ich nicht schwach werde, dass ich durchhalten kann, dass ich nicht krank werde. Herr, gib mir auch die Kraft. Gott legt eine Last auf und Gott will auch uns das Tragen helfen. So. Du brauchst Gottes Segen für deine Gesundheit. Wenn deine Gesundheit nicht gesegnet ist, pack ein. Kannst nichts. Brichst zusammen, mitten auf dem halben Weg. Gott soll deine Finanzen segnen. Weißt du, du sollst nicht nur gewinnen und es zerrinnt zwischen den Fingern, das muss auch bleiben, dass nicht Rost und Motten und Geschmeiß es frisst. Du brauchst Segen für deine Kinder, für deine Familie. Du brauchst den Segen Gottes. Am Segen Gottes ist alles gelegen. Wir sollen gesegnet sein, dann müssen wir uns weniger anstrengen und auch weniger beten. Wenn du gesegnet bist, dann kannst du dein Gebet in ganz andere Richtung lenken, kannst anbeten, lobe den Herrn, meine Seele. Dann kannst du dich mit Loben und Danken und mit Missionieren dich beschäftigen und mit Evangelisieren dich beschäftigen, mit Dienen dich beschäftigen. Dann musst du nicht, oh Gott, guck mal, ich kann meine Rechnungen nicht bezahlen. Weißt du, das ist Geplärr. Lass dich von Gott segnen, dass du deine Rechnungen bezahlen kannst, dass du deine Arbeit gut verrichten kannst. Und wenn du gesegnet bist, dann läuft die Arbeit und kannst abhaken und kannst sagen, mit meinem Gott gehe ich weiter. Mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Mit meinem Gott löse ich die Probleme. Wenn du gesegnet bist, dann hüpfst du nur noch. Wie ein Gummiball. Dann springst du. Der Segen Gottes macht dich reich ohne Mühe, ohne Stress, auch ohne frommen Stress. Wir sollen aufhören mit dem frommen Stress, Geschwister. Ich erlebe das immer wieder, ich bin ja schon über 40 Jahre gläubig, bin mit allen möglichen Wassern, religiösen Wassern gewaschen. Ich glaube gar nicht, es gibt nichts, was nicht gibt, was ich noch nicht erlebt hätte, wo ich noch nicht begegnet wäre, womit ich mich nicht auseinandergesetzt hätte. Ich habe mich mit Buddhisten auseinandergesetzt, mit Moslems auseinandergesetzt, mit Katholiken auseinandergesetzt, mit Protestanten, mit Freikirchler, mit Pfingstern, mit Charismatiker, Pneumatiker und was sonst noch alles für Matiker gibt. Wenn Gott dich nicht segnet, kannst du nicht einmal ruhig schlafen. Meine Frau regt sich auf immer. Ich sage, du legst dich ins Bett und bist weg. Ja. Vielleicht ist es bei Männern so, aber das ist bei mir so. Ich kann ganz gelassen sein, kann ganz getrost sein. Nur wenn ich mit Gott hadere, dann kann ich nicht schlecht schlafen. Ich werde nie vergessen, auch wieder ein Bruder kommt aus Russland. Ich mag die russische Seele, sie ist tiefgründig. Und da kommt ein Bruder aus Russland, singt so schön, oh, aus Moskau ein Bischof, singt und preist Gott und was mache ich in meinem Leichtsinn. Wir nehmen das Opfer von heute Abend und geben dem Bruder mit. Und haben auch gemacht. 750 Mark waren da, oder Euro waren da drin. Und wir waren mittendrin in der Renovierung von der Kirche da drüben. 750 und ich brauche jeden Cent und jeden Pfennig. Aber ich habe gesagt, wir nehmen für den Bruder und ich stehe zu meinem Wort. Und du musst vorstellen, was passiert ist. Ich kann nicht schlafen. Ich drehe mich im Kreis im Bett. Du hast das Geld, das du zum Bauen brauchst, um die Rechnungen zu bezahlen, das hast du nach Moskau geschickt. Du brauchst das Geld und nicht die in Russland. Und so hat der Teufel mich fix und fertig gemacht. Bis ich gesagt habe, Herr Jesus, ich habe jetzt nicht dem Bruder gegeben, ich habe das Geld dir gegeben. und der Bruder soll in Frieden ziehen und er soll gesegnet sein und ich werde mich über den Bruder nicht ärgern, dass er das Geld mir so raffiniert aus der Tasche gezogen hat. Hat es nicht, das war ja meine eigene Schuld. Ich habe es gegeben. Und dann habe ich gesagt, Heiland, jetzt ist mir egal, wir werden die Woche irgendwie noch rübergehen. Hast du nicht das Geld? Du hast noch das Geld erledigt. Oh, 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 oh. Und weißt du was, dann ein paar Tage später, keine 5 Tage später, gehe ich zur Bank und gucke meinen Kontoauszug, da sind 7.500 Euro überwiesen worden. Von jemandem, den ich nicht einmal kenne. Und bis heute eigentlich ohne Namen weiß, da steht nur Danke oder dann stand noch irgendetwas dahinter. Du siehst, wie treu Gott ist. Wie treu Gott ist. Weißt du, wenn Gott segnet, kommt 10-fach zurück. 100-fach kommt es zurück sogar. So, wenn Gott dich segnet, kannst du ganz ruhig sein, lebt sich leichter, geht sich leichter, liebt sich leichter, glaubt sich leichter, betet sich leichter, dann läuft das alles so von der Hand. Der Gesegnete, bist du da, wo der Segen Gottes fließt, wo der Segen Gottes vorhanden ist? Und ich sag eines und ich will mich gar nicht rühmen, bild mir auch gar nichts, Gott hat mich gesegnet. Gott hat uns gesegnet als Gemeinde. Und mein ganzes Leben ist eine Segensspur. Von dem Moment, wo mir mein Uropa die Hand auflegte und mich ein bisschen so durchschüttelte und sagte irgendetwas, ich wusste gar nicht, was er sagte, aber er hat gemurmelt und also wahrscheinlich hat er in Sprachen auch gebetet, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, er war im Sterben sehr alt und ich bin sein ältester Urenkel, hat mich gesegnet. Und von dem Moment verfolgt mich der Segen Gottes. Gutes und Barmherzigkeit folgt meinem Leben. Und ich habe mich bekehrt. Und ich habe mich nicht bekehrt, weil es mir schlecht ging, weil ich Probleme hatte. Nein, mir ging es gut, aber ich war nicht ausgefüllt. Ich wusste, da muss noch mehr geben, das ist nicht alles, was du hast. Und ich war gierig nach dem Segen. Heute will ich ein paar Gestalten aus der Heiligen Schrift angucken, von den gesegneten Leuten und ungesegneten Leuten. Abraham war einer der Gesegneten Gottes. Und wir lesen in 1. Mose 12, du sollst gesegnet sein, du sollst ein Segen sein und alle, die dich segnen, werden mitgesegnet. Alle, die dich unterstützen, Abraham, also die für dich sind, die mit dir sind. Deshalb, wenn du einen Gesegneten findest in deinem Leben, dann bleib bei diesem Gesegneten. Halt dich an dem, denn du profitierst von dem Gesegneten. Du profitierst von dem Gesegneten. Und Abraham war einer. Wer dich segnet, durch den der wird wieder gesegnet werden. Wer dir Gutes wünscht, der kriegt auch Gutes. Also der Gesegnete strahlt etwas aus. Und nicht der Abraham wird gesegnet, sondern du und deine Nachkommen. Alles, was so mit dir mitläuft. Und dann passierte Folgendes. Unser Freund Lot, dem ging es zu wohl wieder, hat sich von Abraham getrennt. Dort hat er beim Abraham, solange er mit Abraham zusammen war, da wuchs er und dann nahm alles zu und da hat sich alles positiv entwickelt. Aber dann hat sich der Lot getrennt von dem Gesegneten. Und von dem Moment selbst, er wohnte in einer wunderbaren Stadt, er hatte die besten Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Unterhaltung etc. Praktisch, Sodom war eine Weltstadt damals, eine Hauptstadt der Beduinen in der Wüste. Er hatte alles, was er brauchte, aber Gott war nicht da, der Segen war nicht da. Und Lot ging in Sodom und dort ging er unter. Bei ungesegneten Leuten verkümmerst du, ohne dass du es merkst. Wenn du in einer Gemeinde bist, die nicht gesegnet ist, du verkümmerst, gehst ein, wirst schwach, fängst an zu welken, da begießt dich niemand. Und Lot hat nicht gemerkt, dass er immer mehr abnimmt in seinem geistlichen Leben, betet nur noch einmal in der Woche, dann alle 14 Tage, dann nur noch alle 3 Wochen und immer schwächer und schwächer wird sein geistliches Leben. Dieses Feuer brennt nicht mehr da und er merkte nicht, dass er auf einem Vulkan saß, dass die Stadt gerichtsreif wird von Tag zu Tag, dass um ihn herum alles verdorben ist, dass um ihn alles herum verkehrt und ist und ja, alles ungöttlich und ungeistlich ist. Und er merkte nicht, weißt du, wenn du dich dem Segen entziehst, merkst du nicht, dass du gefährlich lebst. Die meisten merken das dann nicht mehr, dass sie den falschen Weg gehen, die falsche Richtung eingeschlagen haben und dass sie sich selbst dabei ruinieren. Bleib bei dem Gesegneten, bleib in gesegneter Umgebung, im gesegneten Umfeld. Bei Kranken, wenn du bei kranken Leuten bist, ich will niemand beleidigen heute oder kränken, aber weißt du, bei kranken Leuten wirst du krank. Bei armen Leuten wirst du arm. Bei schwachen Leuten wirst du schwach. Bei ungläubigen Leuten wirst du ungläubig. Da musst du dich gar nicht wundern. Deshalb heißt es im Psalm 1, sitzet nicht, wo die Spötter sitzen oder wo die Gottlosen sind. Bei ungläubigen Menschen verlierst du den letzten Funken Glauben, den du noch hast. Aber bei gesegneten Menschen, die immer Gott loben und Gott preisen und voll Feuer und voll Glauben sind und voller Zuversicht und optimistisch und zuversichtlich sind, bei denen geht's gut. Lot merkte nicht, dass er nicht mehr unter dem Segen stand. Er dachte, ich mache gute Geschäfte. Er merkte nicht, dass er verloren geht, der gute Mann. Das hat er gar nicht mehr gemerkt. Du siehst, wenn du nicht mehr mit dem Gesegneten zusammen bist, merkst du gar nicht, dass mit dir was nicht stimmt. Dass dein Leben Schieflage hat. Dass du im falschen Zug bist, im falschen Film. Wenn du mit ungläubigen Leuten zusammen bist, geht es mit dir Stück für Stück bergab. Und du merkst gar nicht, dass du in einer Unglücksmaschine sitzt. Ein Unglücksflieger. Und kommst nicht mehr raus. So wie jetzt hier in Madrid, da in diesem Flugzeug. Einige haben gemerkt, mit der Maschine stimmt nicht und die wollten raus und konnten nicht mehr raus. Hat sie niemand mehr rausgelassen. Lot wäre aus Sodom nicht rausgekommen, wenn nicht für ihn der gesegnete Abraham gebetet hätte. Nur der Gesegnete kann jemand helfen, kann Gebete sprechen im Segen und diese Gebete wirken Wunder. So geht es vielen Gläubigen auch hier in unserer Stadt. Die wundern sich, mit mir geht es nicht vorwärts, ich mache keine Fortschritte, ich wachse nicht geistlich und mit mir passiert nichts, weder vorwärts noch rückwärts, ich bin im Stillstand. Das ist was ganz Gefährliches. Stillstand ist im geistlichen Leben was ganz Gefährliches. Der Segen Gottes, du brauchst es. Lot lebte unter verfluchten Menschen, unter Dahingegebenen, diese Sodomiten, die nicht mehr gesegnet waren von Gott. Und nur ein Abraham konnte ihn noch rausholen. Wenn wir gesegnet sind, müssen wir weniger kämpfen. Weißt du, dieser Abraham, der saß vor seinem Zelt in der Mittagssonne und plötzlich kommen Engel vorbei. Wenn du gesegnet bist, musst du weniger beten, weniger singen. Du kannst dich auf das Wesentliche, auf deine Aufgaben konzentrieren. Du musst weniger Medizin schlucken. Wenn du gesegnet bist, weißt du, dann reicht das, was du in einem Apfel nimmst. Da brauchst du keinen Beipackzettel und keinen Arzt und Apotheker fragen. Im Apfel ist so viel Vitamin drin. Nimm nur Apfel, kannst auch was anderes nehmen. Weißt du, wir müssen nicht dann ständig im Wartesaal beim Arzt zu bringen. Der Gesegnete, der hat gesegnete Zähne, gesegnete Augen, gesegnete Ohren, gesegnete Füße. Der Gesegnete. Und du musst immer fragen, was ist mit mir los? Der Gesegnete hat immer einen Rat parat. Der weiß, wo es lang geht, kann sich entscheiden. Weißt du, depressive Menschen können sich nicht entscheiden. Was soll ich machen? Sagen Sie mal, bitte helfen Sie mir und so weiter. Nein, der Gesegnete, der weiß, dort geht's lang. Der hat Antwort. Und zwar auf übernatürliche Art und Weise. Sein Leben hat weniger Leerlauf. Bleib unter dem Gesegneten Gottes. Bleib da, wo die Gesegneten zusammen sind. Weißt du, wenn du gesegnet bist und du gesegnet sind, sind schon zwei gesegnet, schon doppelter Segen. Und noch du bist auch gesegnet, ist schon dreifacher Segen. Und muss dir vorstellen, je mehr gesegnet zusammen sind, oh, das ist eine verdichtete Segensatmosphäre. Das ist eine verdichtete Segensatmosphäre. Die Bibel ist ein Handbuch, wie man gesegnet wird, wie man gesegnet bleibt. Wir wollen uns das anschauen und von Gott zeigen lassen, wie bleiben wir gesegnet. Die Gesegneten, die haben langes Leben. Wer nicht gesegnet ist, der verkürzt sein Leben um Jahre. Und David sagt einmal, ich möchte lieber im Hause Gottes sein bei den Gesegneten, als in den Palästen der Gottlosen wohnen. Und er sagt, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser wie tausend. Du musst vorstellen, wenn du einen Tag im Haus Gottes bist, lebst du 1000 Tage länger. Wenn du 2 Tage bist, lebst du schon 2000 Tage. Und stell dir mal vor, ihr seid 52 Tage nur jeden Sonntag im Haus Gottes. Ihr lebt also 52.000 Tage länger. Ein Tag im Hause Gottes. Und jetzt dividier das durch 365 und dann weißt du, wie viele Jahre länger du lebst und wie viele Jahre du dein Leben verlängerst, wenn du im Hause Gottes bist. Ich übertreibe es nicht, denk drüber nach. Denk drüber nach, du profitierst, denn du lernst positive Gedanken, du lernst positives Leben, begegnest positiven Menschen, die dich nicht bestehlen, belügen und irgendwie Probleme dir machen. Wenn du in schlechten Gemeinden bist, dann wird dein Partner ausgespannt, dann werden deine Kinder verdorben. Weißt du, es gibt charismatische Gemeinden hier in Berlin. Leute kamen schon zu mir und sagten, wissen Sie, in dieser Gemeinde bin ich rauschgiftsüchtig geworden. Schlimm, wenn in Pfingstgemeinden Menschen rauschgiftsüchtig werden. Manche schütteln mit dem Kopf, das gibt es nicht, aber diese Gemeinden gibt es. Die stehen heute noch und geben an, charismatische Gemeinden. In der Teestube hat man Drogen zugeschoben und ist und so weiter. Ich kann Geschichten, also das ist nicht die, nur ein Fall, was mir jetzt gerade einfällt. Deshalb, wenn du in verkehrte Gemeinden, geistlose Gemeinden, nur aufgebauscht und aufgeblasen und so weiter bist, wirst du negative Resultate bekommen. Und ich kenne Gemeinden, da hat der Pastor Bandscheibenvorfall, nur als Beispiel, und da ist die ganze Gemeinde bis hinten zum Letzten, haben das Gleiche. Warum? Weil eine ungesegnete Gemeinde ist. Ihr habt nichts, wenn jemand mal Probleme hat und krank wird. Dafür ist die Gemeinde da, dazu sind Älteste da, dass man für sie betet, dass man Kranke heilt. Aber weißt du, nicht nur fromm unterhält, der Segen Gottes ist ausschlaggebend. Und nicht fromme Unterhaltung und fromme Betrieb. Ja, ja. Die leben länger. Weil die Gesellschaft, der Mensch ist ein soziales Wesen. Selbst wenn sie sich im Verein irgendwo engagieren und so weiter, die leben alle länger. Das ist wahr. Also Menschen, die sich irgendwie sozial engagieren und in guter Atmosphäre sind, die leben einfach länger. Führen ein gesegnetes Leben. So, der Gesegnete ist von Gott umgeben. Von allen Seiten umgibst du mich. Der Gesegnete hat einen schönen Schlaf. Träumt im Schlaf. Weißt du, der Schlaf ist so wichtig. Du glaubst gar nicht, wie wichtig der Schlaf für dich ist. Der Schlaf des Gesegneten ist nicht der Kirchenschlaf. Der Schlaf des Gesegneten ist, wenn du dich ins Bett legst und dann Gott dich belehrt. Engel zu dir kommen und Engel dich unterweisen. Engel diese Probleme, die du hast und die du nicht bewältigt hast, wegnehmen und in den Müll schmeißen. Engel, die dir helfen, nachts begegnen uns Engel. Und alles Große, was wir in der Bibel haben, ist nachts passiert. Auszug aus Ägypten, nachts passiert. Und so weiter. Großen Lobgesänge um Mitternacht. Immer um Mitternacht. Petrus aus dem Gefängnis befreit, nachts um Mitternacht. Zieh deine Kleider an und komm raus jetzt aus dem Gefängnis. So der Engel befreit. Also alles Große passiert nachts. Und deshalb ist es so wichtig, dass deine Nacht Gott gehört. Und deshalb Tage des Segens, ich müsste auch die Nächte des Segens mal umschreiben. Es ist so wichtig, deine Nächte sollen gesegnet sein. Und wisst ihr, ich will euch wirklich sagen, Geschwister, bevor ihr ins Bett legt, richtig duschen und dann sagen, Herr, und ich stelle mich jetzt unter deinem Segen. Ich möchte keine Albträume haben. Denn die Nacht, und ich weiß, du kannst deine Träume kontrollieren, wenn du willst. Die meisten wollen das nicht und tun es nicht. Oder ihnen hat es noch niemand gesagt. Der gläubige Mensch, der kann seine Träume kontrollieren. Der muss nicht alles so über sich ergehen lassen. Und ich nehme nur Träume an, die von Gott kommen. Und ich sage, lieber Gott, ich möchte nur einen Traum von dir. Oder wenn du zu mir reden willst, rede, Herr, dein Knecht hört. Aber ich möchte keine anderen Träume. Und ich verbiete, dass der Teufel bei mir im Schlafzimmer was zu tun hat. Und ich sorge dafür, dass mein Schlafzimmer sauber ist. Dass mein Schlafzimmer sauber ist, dass in meinem Schlafzimmer nichts Negatives ist und nichts Okkultes ist und keine okkulten negativen Bilder sind und so weiter, hat so viel zu tun, ob der Segen da ist und dass ich mit Gebet einschlafe. Und dann sage ich, gute Nacht, lieber Heiland. Ich sage meinem Heiland, gute Nacht, denn ich weiß nicht, ob ich morgen aufwache. Und ich weiß, ich bin in seiner Hand, meine Nacht steht in, nicht nur meine Zeit, sondern meine Nacht liegt in seinen Händen. Schlaf unter dem Segen Gottes, Tage des Segens, wir fangen mit der Nacht an, heute Abend. Du musst Gott über dein Leben arbeiten lassen. Bleib unter dem Gesegneten, unter der Wolke der Herrlichkeit Gottes, die dich umhüllt. Gottes Segen ist etwas Unsichtbares. Das kannst du nicht messen, das kannst du nicht spüren, das kannst du nicht, aber das kannst du erleben. Der Engel des Herrn lagert sich um die, die ihn lieben. Ich habe also diese Stelle im Psalm 34, Vers 7 diese Tage gelesen und in meiner Übersetzung heißt es, die Engel kampieren. Überleg einmal, die lagern sich nicht, die kampieren. Mit Kochgeschirr und allem drunter und dran, die kampieren um die, die ihn fürchten, um diejenigen, die den Herrn fürchten, die den Herrn anbeten, die den Herrn ehren. Und die Engel befreien ihn von allen seinen Bedrängnissen. Das ist der Segen Gottes. Die Engel kampieren um die Heiligen. Eine andere Übersetzung sagt, alle, die dem Herrn gehorchen, umgibt sein Engel mit seinem mächtigen Schutz und bringt sie in Sicherheit. Das ist ein Segen. Der Segen Gottes holt dich aus allen Bedrängnissen raus. Deshalb, wenn du in Bedrängnis heute Abend bist, was es auch immer ist, dich bedrängt jemand, egal wo, der Engel des Herrn will bei dir kampieren. So vor der Tür. Die können nicht rein in deine Wohnung, aber vor deiner Haustüre, die kampieren dort. Und du solltest die Engel vor deiner Tür kampieren lassen. Ist deine Wohnung schon gesegnet? Ist dein Auto schon gesegnet? Ist dein Fahrrad schon gesegnet? Ist dein Hund schon gesegnet? Du wunderst dich, warum. Weißt du, wir kriegen Probleme durch Dinge, die nicht gesegnet sind. Und dann gehe ich weiter. Ist dein Essen gesegnet? Wir wundern uns, warum wir krank sind und warum uns das und jenes fehlt, warum wir noch Zusatzvitamine brauchen etc., weil unsere Mahlzeit nicht gesegnet ist. Wir sollten gesegnetes Brot essen und gesegnetes Wasser trinken. Fangen das an, gesegnetes Brot und gesegnetes Wasser zu trinken. Der Engel Gottes stoppen die Widersacher, die in dir hineindringen möchten, wie auch immer. Sie vernichten diese Widersacher. Wenn du gesegnet bist, erlebst du Engeldienste. Die lagern sich, die kampieren bei dir. Die wollen bei dir wohnen. Und meine Bibel sagt, sie gelüstet zu schauen die Erlösung der Kinder Gottes. Die wollen sehen durchs Zeltloch. Was passiert jetzt bei denen als nächstes? Wo können wir eingreifen? Wo können wir vielleicht helfen ihnen? Die Engel Gottes halten sich nur bei den Gesegneten auf. Hast du das richtig gehört? Mit Gottlosen wollen Engel nichts zu tun haben. Denen bringen die Engel Gottes nichts Gutes, den Gottlosen. Aber bei den Gerechten, um die lagert sich der Engel des Herrn. Und Luther ist natürlich Deutscher. Er schreibt, der Engel des Herrn lagert sich. Andere übersetzen, die Engel des Herrn, also in Plural, in Mehrzahl. Also mir ist egal, ein oder tausend. Also auf jeden Fall, die lagern sich. Und der Herr Jesus wurde gestärkt im Garten Gethsemane vom Engel. Und er stärkt, und das befähigt ihn, ans Kreuz zu gehen, das befähigt ihn, stark zu sein, das befähigt ihn, durchzuhalten. Diesen Kelch hat der Engel ihm gereicht. Die Engel haben in Sodom die Leute verblendet. Das haben auch die Engel gemacht, mit den Gottlosen. Also das ist, was die Engel mit Gottlosen macht. Die Gläubigen machen sie sehend, und die Ungläubigen machen sie blind. Gott kennt und anerkennt nur die Gesegneten, das machen auch die Engel. Und sie arbeiten unsichtbar. Sie sehen ganz genau, wo du bist und was dir fehlt, wo du dich befindest. Wer rollt uns den Stein weg? Stell dir mal vor, wenn jetzt diese lieben Frauchen, die Schwester dort hingegangen wären, oh, wir versuchen mal mit unserer Kraft. Nein, mit unserer Kraft sind wir gar bald verloren. Wir brauchen die übernatürliche Kraft Gottes, und die Engel setzen diese Kraft frei. Der Herr hat sie gesegnet auf dem Ölberg, und dann plötzlich steht der Engel des Herrn da. Dieser Jesus, den ihr gesehen habt, gen Himmel fahren, dieser Jesus wird wiederkommen. Ungesegnet dagegen werden von Dämonen angegriffen. Wenn Gott seinen Schutz zurückzieht, sie wundern sich dann, wo die Plagen herkommen. Und weißt du, derselbe Engel, der Petrus aus dem Gefängnis rausholte, derselbe Engel geht, ist kein anderer Engel gewesen, der geht zum Herodes und schlägt ihn. Und dass er vom Stuhl fällt, auseinanderplatzt und stinkt wie eine Sau. Das ist das Ergebnis, wenn ein Engel jemand schlägt. Der eine wird befreit, dieser Petrus wird befreit, an den vier verschiedenen Wachen geht er vorbei, der Engel ist dann, weil die Gemeinde betet. Wir brauchen den Segen. Weißt du, wenn Gott mit uns ist, werden Engel uns dienen. Geben uns Aufträge, leiten uns weiter. Dieses Übernatürliche. Wir leben ein übernatürliches Leben als Gesegnete Gottes. Den Gesegneten kann nichts aufhalten. Den kann niemand hindern. Der Segen Gottes haben die Jünger so stark gemacht. Ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, und ihr werdet meine Zeugen sein, sagt der Herr. Und nur unter dem Segen Gottes konnten sie den Missionsbefehl ausführen, waren beschützt von allen möglichen Angriffen und Attacken des Feindes. Der Segen ist wie ein Mantel, der uns umhüllt. Ohne den Segen bist du nackt, bloß und jämmerlich und elend. Der Segen ist es. Und du brauchst diesen Segen. Ungesegnete Menschen sind nervös, unbeständig, kritisch, stressig, habgierig, unglücklich. Aber die Gesegneten sind ruhig. Oh, Halleluja. Mir ist wohl in dem Herrn. Und die sind zufrieden mit allem. Und die wissen, Gott kann sie auf übernatürliche Art und Weise durchbringen und tragen und so weiter. Der Segen. In diesen Tagen hier, die vor uns liegen, bis Sonntagabend, geht es darum, dass wir himmlische Unterstützung bekommen. Wir brauchen das. Du brauchst für deinen Alltag himmlische Unterstützung, dass der Engel Gottes kommt und dieser Strom Gottes durch dein Leben fließt, wie ein Lavastrom. So ein heißer, es fließt langsam, dieser Lavastrom. Ich war auf dem Vesuv mal, und obwohl der Vesuv im Februar ausgebrochen ist, der Lavastrom floss immer noch, fließt immer noch. Und so ist auch der Segen Gottes. Obwohl schon längst alles vorbei ist, der Segen wirkt weiter, hat Nachwirkungen. Generationen noch, bis ins tausendste Glied will ich segnen die den Herrn preisen und den Herrn ehren, bis ins tausendste Glied. So wie ein Lavastrom, ist immer noch heiß. Jesus sagt, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster senden, den Heiligen Geist. Das ist der größte Segen, den du empfangen kannst, auch in diesen Tagen. Die Fülle Gottes, die Kraft Gottes, die Herrlichkeit Gottes. In Johannes 14, 12 und folgende Verse sagt der Herr, ich versichere euch, jeder, der mir vertraut, wird auch die Taten vollbringen, die ich tue. Der Gesegnete tut die Taten Jesu, die Taten Gottes. Ja, seine Taten werden hoch meine sogar übertreffen, denn ich gehe zum Vater. Stell dir mal vor, Jesus sagt, wenn diejenigen, die ich jetzt segne, wenn die weiter wirken und weiter arbeiten und weiter beten und weiter glauben, die werden meine Taten weit überholen. Ist das nicht Wahnsinn? Das kannst du so einen Schmalspur-Christen gar nicht erzählen. Weißt du, der Herr Jesus hat nur 3 Jahre Zeit gehabt, zu dienen, zu wirken und so weiter. Und dann war er noch begrenzt, hat kein Auto gehabt, keinen Computer gehabt, kein Internet gehabt, kein Telefon gehabt, kein Satellitenfernsehen gehabt, nichts hat er gehabt. Und trotzdem hat er gewirkt und gesegnet und so weiter. Aber schau mal heute die Menschen, die die Kraft Gottes haben und diese modernen technischen Mittel haben, was können die im Namen Gottes wirken? Ich werde nie vergessen, ich bin in Atlanta im Hotel und da klicke ich so und gucke in verschiedene Fernsehprogramme, ich glaube 60 Stück habe ich gezählt, waren da eingespeichert und klicke ich da. Und dann kommt ein Evangelist, wird angekündigt und sagt, heute Abend spricht Pastor sowieso zu mehr Menschen, als der Apostel Paulus in seinem ganzen Leben je gepredigt hat. Da habe ich gedacht, nein, das ist ja Gotteslästerung, was da passiert. Das darf doch nicht wahr sein. Und dann wurde eingeblendet, wo überall diese Botschaft, diese Predigt von heute Abend überall gesehen wird. Und wenn du es zusammen addierst und wenn es nur ein paar Leute in der Stadt und ein paar Leute in der Stadt sind, dann ist es wirklich mehr gewesen, als was Paulus ein ganzes Leben lang gepredigt hat. Paulus hat in seinem Leben nicht mehr wie 60.000 Kilometer gefahren. Verstehst du, das fahre ich schon bald in einem Jahr. 60.000 Kilometer. Und Paulus, das, so wenn du die Missionsreisen berechnest, wo er überall hinkam. Also, das war nicht so. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird größer sogar tun. Wenn du 50 Jahre dienst und predigst, oder wie bei mir jetzt 40 Jahre, weißt du, wie viele Möglichkeiten habe ich gehabt und wie viel Dienste habe ich verrichtet und wie viele Zeichen und Wunder sind passiert, die ich gar nicht mal weiß. Die kriege ich so nach und nach, irgendwo erfährt man, was so im Lauf des Lebens passiert ist. Weißt du, wir sollen aufhören, Schmalspur zu denken und wir sollten in die Weite gehen. Gott kann durch wenig viel wirken. Du löst etwas aus und dann, das arbeitet weiter. Diese Lawine Gottes. Ich lese weiter hier. Ja, seine Taten werden meine hoch übertreffen, denn ich gehe zum Vater, hat er gesagt, Johannes 14. Dann werde ich alles tun, worum ihr bittet, wenn ihr euch auf mich beruft. Das ist das, halte dich am Gesegneten und du wirst gesegnet werden. So wird durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar werden. Wenn ihr euch auf mich beruft, werde ich euch jede Bitte erfüllen. Ist das nicht gewaltig? Ist das nicht gewaltig? Ich werde jede Bitte erfüllen. Was für ein Segen ist das? Deine Bitten werden erfüllt. Du kannst gar nicht genug vortragen dem Herrn, gar nicht genug sagen. Jesus sorgt dafür, dass deine Bitten in Erfüllung gehen. Bitte um alles, was du willst. Und das Problem bei den meisten Christen ist, sie sind Schmalspur-Christen. Sie haben noch nicht gewagt zu bitten. Jeremia 33, Vers 3, da heißt, du deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Die meisten, die kriegen den Mund nicht auf beim Beten. Schau mal all die Christen an, wie sie beten. Du sollst deinen Mund weit aufdrehen. Ich habe meinen Kindern gesagt, Leute, wenn ihr irgendwo zu Gast seid, kleine Bissen. Aber der Herr Jesus erzieht uns anders. Seine Kinder, Gottes Kinder sind unverschämt. Die sollen große Happ nehmen, denn die wissen nicht, ob sie morgen noch was kriegen. Große Happen. Also, tu deinen Mund weit auf und lass ihn füllen. Du solltest unverschämt werden in deinen Bitten. In der Bibel heißt es wegen dieses unverschämten Geilens Willen da. Also diese Frau wurde stark und nach den Richter da bedrängt. Begrenze Gott nicht. Bring Gott nicht in eine evangelische, katholische, charismatische oder was weiß ich welche Schachtel rein. Gott will unbegrenzt sein. Er will sich entfalten. Der Segen Gottes ist eine Entfaltung. Und diese Tage, die sollen deinen Horizont sprengen. Meins hat es auf jeden Fall jetzt schon gesprengt, wo ich schon ihn vorbereitet habe. Ich habe gedacht, was wird dabei wohl rauskommen, als ich das Material zusammengetragen habe. Ich habe nur das Rohmaterial mal zusammengetragen. Ich habe gedacht, oh Gott, ich bin jetzt schon gesegnet, noch bevor ich gesegnet worden bin. Schon jetzt, während ich an dem Segen arbeite, während ich mich mit dem Segen beschäftige und wovon du redest, das wirst du auch kriegen. Rede vom Segen und du wirst gesegnet werden. Rede von Krankheit und du wirst Krankheit kriegen. Rede von Mangel und du wirst Mangel bekommen. Rede von Schwäche und du wirst schwach werden. Lieg schon gleich im Bett oder auf dem Liegestuhl. Und so, rede aber vom Sieg. Rede von der Herrlichkeit Gottes. Und wir sollten mit den Segensworten uns beschäftigen. Wenn du gesegnet bist, ist Beten nicht das Letzte. Das Vorletzte oder Vorletzte. Gott will dich segnen und du sollst die Fülle haben. Und dann wird dein Gebet ein Dankgebet sein. Dann wirst du danken und danken und danken. Du wirst eine andere Form des Gebets haben, als nur, bitte, Herr. Wir sollten also übergehen. Übergehen ins Danken. Wenn du gesegnet bist, dann bekommst du alles andere, als was du jetzt sogar gedacht hast. Oder anders, als du gedacht hast. Denn die Bibel sagt, ich will dir geben ein gerüttelt und geschüttelt Maß. Noch obendrauf, denk an die Brüder Josefs, die haben noch Gefäße, ihr Geld zurückbekommen, sie haben alles noch zurückbekommen. Du kriegst noch oben was drauf, ein gerüttelt und geschüttelt Maß. Und Gott will uns geben über Bitten und Verstehen. Also beten ist nicht das Letzte. Verstehen ist nicht das Letzte. Der Segen Gottes ist das Letzte. Und der Segen Gottes macht reich ohne Mühe. Dass du sagst, danke, was ist mit mir passiert? Mein Silbergefäß oder mein Geld ist wieder im Sack drin. Und das ist nicht nur das, sondern da sind noch zwei andere Schüsseln drin. Wie sind die da reingekommen? Du fragst dich, wie die Dinge in deinem Leben, in deinem Sack da, in dem Getreidesack, auf deinem Esel kommen. Weißt du, wenn du gesegnet bist und ein Kind eines Gesegneten bist, und wir sind Kinder Gottes, diese Gesegneten des Herrn, dann wirst du auf übernatürliche Art und Weise versorgt und getragen. Weißt du, wenn du dich auf den Herrn verlässt, egal was dein Leben bisher war, ich denke nur an Petrus, die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen, und dann auf dein Wort und mittendrin am Mittag fangen sie so viel, dass er sogar noch andere um Hilfe bitten muss. Weißt du, der Segen Gottes ist, was reich macht. Nicht die Uhrzeit, nicht die Arbeitszeit, nicht die Umstände, die jetzt gerade da sind. Weißt du, wir haben Pech gehabt oder Glück gehabt oder was. Nein, da brauchst du kein Pech und kein Glück. Wenn der Segen Gottes da ist, ist sogar zu der ungünstigsten Zeit deines Lebens, da hast du die Fülle. Du wirst getragen. Weißt du, vom Segen getragen zu werden. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon in Israel waren und im Toten Meer gebadet haben. Es ist interessant, im Toten Meer zu baden, da fällst rein, musst gar nichts machen, kannst Zeitung lesen. Musst nicht paddeln, musst dich nicht bewegen. Und genauso ist der Segen. Du wirst getragen, da kannst du ganz was anderes machen. Du kannst die Zeitung lesen. Du wirst getragen. Der Segen ist, von Gott getragen zu sein. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Du wirst getragen. Und kannst deine Zeitung lesen, deine Hausarbeit machen. Meine Oma war eine liebe Frau. Weißt du, was sie gemacht hat? 3-4 Arbeiten auf einmal. Die hat gelesen, gehäkelt und gegessen. Und noch Kindern zugehört und noch Geschichten erzählt. Weißt du, wenn du gesegnet bist, kannst du 4-5 Arbeiten auf einmal machen und bist immer noch und denkst, wie macht sie das? So Segen. Befähig dich für dass alle deine Sinne aktiv sein können. Ich habe meine Oma bewundert immer, wie macht sie das? Und hat sogar das Maß von den Schuhen, von den Socken genommen und was weiß ich da beim Häkeln und uns Geschichten erzählt, so Stories, dass man mit Ohren geschlackert hat. Und alles ein und dieselbe Frau und das alles auf einmal vom Segen getragen. Verstehst du mich? Kommt her, ihr Gesegneten des Herrn, das sagt der Herr zu den Treuen, den Bewährten. Weißt du, Gott verwandelt deine Pläne in Segen. Kommt her, ihr Gesegneten, jetzt. Ihr habt Trübsal gehabt, ihr habt Schwierigkeiten gehabt und so weiter. In 5. Mose 28, wenn du willst, kannst du aufschlagen oder kannst zu Hause durchlesen. Weißt du, wenn ihr auf den Herrn, heißt es zu den Israeliten, wenn ihr auf den Herrn, euren Gott, hört und alle seine Gebote befolgt, die ich euch heute verkündige und sorgfältig darauf achtet, dann wird der Segen fließen. Und weißt du, was dann passiert? Dann wird er euch über alle Völker erheben. Dann wirst du nicht betteln, du wirst für andere betteln, aber nicht für dich. Die ganze Fülle seines Segens wird dann euch zuteil werden. In der Stadt, auf dem Feld wird Gedeihen geschenkt und Entwicklung und so weiter. Er schenkt euch gesunde und starke Kinder und er schenkt euch reiche Ernten, er schenkt euch Rinder, Schafe, Ziegen und so weiter. Die werden sich vermehren. Euer Korb und Brottrog wird nicht leer werden. Das Glück wird euch begleiten, da brauchst du keinen Glücksbringer. Weißt du, der Segen ist dein Glücksbringer. So viele Leute, die hängen da irgendwelche Glücksbringer und die versuchen sich da an irgendeinen Strohhalm sich zu klammern oder Hufeisen oder irgendeine Zahl. Nein, wenn du dich an den Herrn klammerst, das ist dein Glücksbringer. Der Segen des Herrn macht reich, ohne Mühe. Und dann hier heißt es weiter, der Herr wird eure Vorratshäuser füllen und euch gelingen lassen, was ihr tut. Egal, was du machst. Es wird gelingen. In allem, was er wird er euch segnen. Der Herr wird euch zu seinem Volk machen. Der Herr wird euch viele Kinder geben. Der Herr wird euer Vieh vermehren. Der Herr wird reiche Ernte bescheren, so dass ihr in Wohlstand leben könnt. In Wohlstand. Das ist nicht amerikanisch. Das ist biblisch. Das ist israelitisch. Gott verwendet für die Seinen und selbst wenn alles negativ ist, Gott macht alles positiv. Macht alles gut. Und die Beschreibung dann ist weiter, hier, wenn ich so lese, Segen ist eine Bescherung, du wirst beschenkt. Er wird euch seine himmlische Vorratskammern öffnen. Seine himmlischen Vorratskammern, nicht also die irdischen, die sind vielleicht erschöpft sehr schnell, aber die himmlischen Vorratskammern wird er öffnen. Ihr werdet so viel haben, dass ihr noch anderen Völkern geben und ausleihen könnt. Ihr selbst braucht nicht zu borgen. Geschwister, und ich denke, wir sollten hier umdenken und wirklich fragen, Herr, ich muss gesegnet werden. Ich möchte nicht in roten Zahlen leben. Ich möchte in schwarze Zahlen leben. Und Kinder Gottes sollten anfangen, Gott zu bitten, auch wenn das nicht der Fall ist heute Abend. Aber wir möchten Gott bitten, Herr, ich will in schwarzen Zahlen leben. Lass uns das zusammen sagen. Herr, ich will in schwarzen Zahlen leben. Und du weißt, was schwarze Zahlen sind. Plus. Ich will Plus haben auf dem Konto und ich möchte anderen Leuten schenken können, ich möchte Armen helfen können, ich möchte die Mission segnen. Deshalb ist, warum wir gesegnet sein möchten. Ich brauche eigentlich nicht, für mich reicht das, was ich habe, aber ich möchte anderen Leuten Gutes tun. Schwarze Zahlen. Und bete um schwarze Zahlen. Faste um schwarze Zahlen. Egal was ist und tu alles. Der Herr sagt, wenn du meinem Wort gehorchst, wirst du schwarze Zahlen haben. Und du wirst aus wenig viel machen. Und du wirst einkaufen und du wirst sehen, dass es noch übrig, da bringst du noch Geld zurück. Und wenn es sein muss, weißt du, Gott hilft, dass du in schwarzen Zahlen bist, dass du nicht in Minus kommen musst. Du musst natürlich lernen, mit Gott zusammenzuarbeiten. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte zwischendurch. Ich stehe irgendwo, bin weit weg von zu Hause und ich merke, ich habe mein Portemonnaie vergessen. Und ich muss noch heimfahren und tanken. Und sage, lieber Gott, und muss unterwegs auch noch was essen. Aber okay, Essen ist nicht so schlimm, aber Benzin ist schlimmer und ich habe kein Geld. Und ich merke, mein Portemonnaie ist nicht da. Was machst du? Weißt du, du darfst zu Gott bitten und in Krisenzeiten, in Notzeiten, in Mangelzeiten, rufe mich an. Und ich stehe da auf dem Parkplatz und sage, lieber Gott, und jetzt, wenn ich jetzt aus dieser Stadt rauskomme, und dann fahre ich auf der Autobahn und ich weiß nicht, wie mein, und ich wusste, ich bin hergekommen, habe den ganzen Tank Benzin gebraucht und um heimzukommen, brauche ich auch wieder einen ganzen Tank Benzin. Oh Gott, wie komme ich nach Hause? Und der Herr, da sprach Gott zu mir, bist du mein Kind oder bist du nicht mein Kind? Ich habe gesagt, ja Herr, ich bin dein Kind. Was soll es auch so, wie soll es weitergehen? Wie komme ich nach Hause? Und hör mal, was dann passiert, dann sagt eine Stimme, mach auf der anderen Seite die Tür auf. Mach die Tür auf. Du denkst, blöd, du sitzt da, Leute, Passanten laufen vorbei und du sollst die Tür aufmachen. Und ich bück mich und mach die Tür auf und was sehe ich? 100 D-Mark-Schein. 100 D-Mark-Schein. Zuerst habe ich gedacht, man muss das zurückgeben. Wenn man 100 D-Mark findet, muss man ein Fundbüro zurück. Aber das kassieren die dann nachher. Wer weiß, dass wer das verloren hat. Der liebe Gott, ein Engel war, der mir 100 Mark hingelegt hat. Und warum soll ich dann dem Sozialamt oder das Finanzamt oder Fundamt tragen? Nichts habe ich gemacht. Ich habe eingesteckt, habe ich Danke gesagt, Vater. Und dann bin ich in die nächste Tankstelle gefahren, getankt. Und in der nächsten Raststätte habe ich noch so Bulette gekauft und Brötchen. Und habe gute Zeit gehabt. So versorgt Gott die Seinen. Aber nicht nur, weißt du, Gott lässt manchmal, weißt du, du sagst, ich vertraue Gott. Er prüft dich, ob das wirklich ernst ist, dein Ernst ist. Er prüft dich. Aber du siehst, du wirst nicht betteln, du wirst nicht in Not werden. Genauso wie jetzt diese Geschwister, die von Russland kamen, die haben nichts gesagt. Die haben gesagt, nur wohnt hier Pastor Matutis, die standen nur an meiner Tür. Aber der Herr hat mir ins Herz gegeben und gesagt, hilf doch diesen Leuten, gib das. Die sind aus Russland so weit weg und wann siehst du sie wieder und so weiter. Und wir haben dann gesammelt ist, und es war eine gute Zeit, Halleluja. Und die Tränen. Und weißt du, die haben nur noch ein bisschen Speck und Gurken gehabt. So, und das war alles, was sie noch als Reiseproviant hatten. Und die waren so froh, dass sie von uns Hilfe bekommen haben, um nach Hause zu kommen. Gott benutzt andere Menschen, um dich zu segnen und so weiter, um dich durchzubringen. Und du musst nicht in Verlegenheit geraten, denn Gott sagt, du wirst nicht betteln müssen. Kinder Gottes müssen nicht betteln. Du sollst deinem Boss im Himmel sagen, was du brauchst. Und er wird den anderen sagen, die Geld zu Hause haben, die stecken dir hinten Geld in die Tasche. Weißt du, du solltest, als Bruder, als Mann, du sollst nie die Tasche hinten zumachen, so damit dir jemand immer noch reinstecken kann, mal zwischendurch. Amen. Wir sollen Gott vertrauen. Und unser Gottvertrauen wird getestet, ob der Gesegnete wirklich bei dem Segen bleibt, an den Segen glaubt, sich an den Segen festhält. So, ganz schnell weiter. Ihr werdet so viel haben, dass ihr davon sogar noch anderen Völkern ausleihen könnt. Ihr selbst braucht aber nicht zu borgen. Entweder ist das Wort Gottes oder schneid aus deiner Bibel raus. Vergiss es. Wenn das für dich nicht funktioniert und für die anderen nur funktioniert oder für die Juden war, dann lass es für die Juden und schenke es ihnen. Der Herr wird euch zum Ersten unter den Völkern machen. Ihr werdet unaufhaltsam immer weiter aufsteigen. Und ich sage euch, ist das Wort Gottes oder ist es nicht Wort Gottes? Kann ich das glauben? Ist das für mich oder nicht? Wenn es nicht für dich ist, mal schwarz an. Dann ist es nicht für dich. Wenn es aber für dich ist und der Streich ist rot und sagt, ja Herr. Jemand hat mir eine Bibel hier mal vergessen gehabt in unserer Gemeinde. Und ich habe mal so reingeguckt, wir haben die Bibel gehört. Und ich war so verblüfft. An so vielen Stellen, ja Herr, für mich. Amen. Ja Herr, für mich. Ja Herr. Und so weiter. Es war. Es ist wahr und so weiter. Ich war erstaunt, diese Person, die die Bibel gehörte, die hat die Bibel nicht nur für andere gelesen, sondern immer für sich. Ja, Herr, Amen, das ist wahr, das ist für mich. Schreib in deiner Bibel, ob es für dich ist oder nicht. Schreib's an. So, weiter. Der Segen ist unaufhaltsam, du wirst unaufhaltsam aufsteigen. Der Gesegnete wird immer mehr aufgewertet. Der Gesegnete, der schwingt sich auf wie ein Ader, trotz den Widerständen. Je mehr Widerstände ist, desto höher kommt der gute Mann. Wir gehen stromaufwärts, nicht stromabwärts. Wir kommen an die Quelle, wenn wir dem Herrn folgen. Die Gegenwinde machen uns nichts aus, sind Vorteile für uns. Je mehr wir beschnitten werden, desto besser schlagen wir aus. Halleluja. Denk an die Pflanzen, wenn du bist in dich im Gartenbau auskennst. Je mehr du beschneidest, desto kräftiger wird die Frucht. Also je mehr du beschnitten wirst von Menschen, je mehr du beschnitten wirst von der Umgebung, von deinem Umfeld, macht das nicht aus. Du schießt in die Höhe. Aus dir wird eine Kulturpflanze. Je mehr du beschnitten wirst, das ist der Segen Gottes. Der Segen Gottes macht reich ohne Mühe. Was es auch immer heißt. Selbst negative Umstände dienen dir zu deinem Besten. In Jakobus Kapitel 1, Vers 17, und sagt nicht, dass Gott das ist, der dich ins Unglück schützt. Nein, Gott benutzt das Schwierige und macht aus den unglücklichsten Situationen das Beste noch da draus. Täuscht euch nicht, von Gott kommt lauter gute Gaben. Nur vollkommene Gaben kommen von oben. Also von Gott kommt nur Vollkommenes. Gott schickt nichts, damit er dich ruiniert oder kaputt macht oder zu Fall bringt oder Niederlagen beifügt. Nein, nein. Er wird dir nicht eine Schlange geben, wenn du um den Heiligen Geist bittest. Also der Segen ist dir verheißen und beansprucht ist. Gott ist dein persönlicher Förderer. Ich muss ein paar Gedanken loswerden heute, die Gott mir gesagt hat, dass ich in diesen Segenstagen weitergeben sollte. Gott ist dein persönlicher Förderer. Du brauchst Förderunterricht. Du musst gefördert werden. Gott ist dein Förderer. Nicht die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Weißt du, die Pharisäer, da gibt es so einen Witz. Wer ist das? Sie selbst gehen nicht hinein und die anderen lassen sie nicht hinein. So ein Schloss, Türschloss, verstehst du? Und so, das sind die Pharisäer, sie sind solche Schlösser. Sie selbst gehen nicht hinein, sie wissen, was da drin ist, sie können genau beschreiben, was da drin ist, aber sie selbst gehen nicht rein und andere, die reingehen möchten, lassen sie nicht herein. Gott ist dein Förderer. Gott will dir mehr Gutes tun als je zuvor. Er will dich segnen. Und wir sind jetzt im Zeitalter der Gnade und nicht des Gesetzes. Amen. Du solltest gesegnet werden und nochmals gesegnet werden und nochmals gesegnet werden, ohne große Vorleistungen. Du sollst nur des Segens Gottes bewusst werden. Sei bewusst, ich bin unter dem Segen Gottes. Ich bin unter der Gnade. Mein Vater im Himmel will das Beste für mich, das beste Kleid, den fettesten Ochsen. was es auch immer ist. Du musst dich von diesem verdorbenen religiösen System trennen, der immer nur Schmalspur dir vorpredigt. Immer nur karges Brot, Wasser und Brot, noch gebrochenes Brot womöglich dazu. Sei dir bewusst, dass du gesegnet bist. Und benutze nicht Bilder aus dem Aberglauben. Weißt du, oh, überall sind Gespenster, Dracula. Oder irgendwelche Mythen und Dämonen oder Gespenst oder und so weiter. Nein, Gott will Gutes dir und denk nicht immer an das Negative, an das Böse. Denk an den mächtigen Herrn, der nur das Beste will. Weißt du, wir sind so geprägt vom Voodoo-Zauber in unserer Kultur und wir denken es gar nicht mehr. Wir merken es, ja, ich bin verflucht, ich bin verwünscht. Nein, du bist gesegnet. Du bist nicht verwünscht und du bist nicht verflucht und ich kann niemand verfluchen, denn du bist Kind Gottes. Nur Teufelskinder kann man verfluchen. Die verfluchen sich gegenseitig. Die machen sich gegenseitig fertig. Aber Kinder Gottes nicht. Das Böse kann dem Gesegneten nichts anhaben. Halleluja, halleluja. Der Gesegnete fürchtet sich vor keinem Monster. Der wird durchgetragen. Weißt du, du musst keine Angst haben, was auch kommen will. Und es wird einiges kommen. Leute, ich sage euch, in der Welt braut sich ein Krieg zusammen. Im Nahen Osten, Iran und Israel und Russland und so weiter. Dieser kalte Krieg entwickelt sich mehr und mehr. Aber der Gerechte wird seines Glaubens leben und er wird gute Tage sehen und er weiß, Gott wird mich durchbringen. Im Kommunismus, Gott hat die Christen im Kommunismus durchgebracht. Dort, Gott hat Christen durchgebracht in Kriegszeiten, in Notzeiten, in Angstzeiten. Wenn du weißt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und Psalm 91 Tag und Nacht vorbetest und rumlaufen lässt und rumhörst, der Herr ist mein Schild, der Herr ist mein Schirm, der Herr ist mein Schutz und so weiter. Wenn du das immer wieder proklamierst, dich an Gottes Wort hältst und nicht an die Probleme hältst, der Teufel möchte Angst machen, dass du, wenn du Nachrichten hörst, oh, jetzt knistert schon wieder irgendwo was. Nein, du sollst wissen, ich weiß, Gott ist mit mir und Gott ist mit dir. Und Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Das ist der größte Segen. Ich bin bei euch alle Tage. Bei deinem Hochzeitstag, Todestag, Geburtstag, Jammertag, welcher Tag auch immer. In 1. Johannes 4, Vers 18, die Liebe kennt keine Angst. Du bist geliebt von Gott. Der Gesegnete wird von Gott geliebt, geküsst sogar. Und wahre Liebe vertreibt die Angst, heißt es da. Die Angst, wer Angst hat und vor der Strafe zittert, bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Wenn du noch zitterst, wenn du noch Angst hast, wenn du noch fürchtest und dich fragst, was werden wir essen, was werden wir anziehen, wo werden wir wohnen, wie geht es mit uns weiter, wer zahlt meine Rente? Vielleicht brauchst du gar keine Rente. Wer weiß es. Und vielleicht gibt es bis dann, bis du an der Rente dran bist, gibt es gar keine Rente mehr. Das kann auch passieren. Wir sind ganz nah davor. Gott hat mir gezeigt, und ich will euch keine Panik machen, das ganze Sozialsystem, was wir heute haben, von Hartz 4, 5, 6 und 7, wird zusammenbrechen. Dieses ganze Sozialsystem können nicht auf Dauer existieren. Also wer das glaubt, der soll selig werden. Diese ganzen Sozialsysteme, was wir heute haben. Und deshalb vertraue dich mehr dem Herrn als den Sozialsystemen. Und wir müssen lernen, außerhalb der Systeme zu leben. Der Gesegnete lebt nicht im System dieser Welt, sondern lebt im System Gottes. Und er lebt mit einem offenen Fenster. Und er lebt mit seinen Händen und Füßen und seinem Kopf und seinem Herzen. Und er gestaltet sein Leben. Und er kann sich begrenzen und sich ausweiten. Beides kann er. Leute, die Sozialsysteme werden zusammenbrechen. Und deshalb brauchst du heute eine positive Einstellung zum Segen Gottes. Und du musst den Segen Gottes jetzt schon haben, dann ist es eine Schnuppe. Vollkommen egal, wo und wie es in deinem Leben aussieht. Abraham erwählte die karge Gegend. Der sagte, ach, ich kann sogar mit Steinen leben. Und der liebe Gott kann sogar aus Steinen Brot machen, wenn er will. Ich brauche das nicht. Die Israeliten lebten 40 Jahre in der Wüste ohne Bäcker und Metzger. Und ohne Wasserleitung und ohne Klimaanlage. Die hatten den Herrn. Und wenn du den Herrn hast, kannst du 40 Jahre lang in der Wüste überstehen. Und zwar sehr gut. Da war kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen. Und ihre Kleider sind nicht durchgewetzt und ihre Schuhe waren nicht durchgelaufen. Weißt du, wenn du unter dem Segen Gottes lebst, unter der Wolke Gottes, unter der Herrlichkeit Gottes lebst, das ist egal, wie die Sozialsysteme auch sein mögen, du bist bestens versorgt. So gut hatten die Israeliten nicht einmal im gelobten Land in Kanaan. wie sie in der Wüste unter dem Schirm des Höchsten hatten. So gut hatten die Burschen dort nicht. Nein, nein, die hatten keine Ahnung. Also, wer Angst hat und vor der Strafe zittert, bei dem hat die Liebe noch ihr Ziel nicht erreicht. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Gott hat uns zuerst geliebt. Halleluja. Wir sind Lieblinge Gottes. Die Gesegneten zittern nicht, sie ängstigen sich nicht, sind unbekümmert. Sie wissen, wir sind in Gott geborgen. Ich bin gesegnet. Es wird alles recht werden. Gott wird alles zum Besten führen. Der Gesegnete wird vom Wort Gottes geleitet, nicht von irgendwelchen Meinungen, Ansichten und Trends. Der Gesegnete wird vom Frieden Gottes geleitet und nicht von Ängsten und Befürchtungen. Er weiß, Gott hat alles unter Kontrolle, Gott hat alles in der Hand. Die Gesegneten haben nichts zu befürchten. Denen kann niemand was anhaben. In Römer Kapitel 8, Vers 14. Den Gesegneten kann niemand kontrollieren, denn er wird von Gott kontrolliert. Welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Und weißt du, ich sag, wenn du gesegnet bist, wird Gott dir rechtzeitig sagen, verlass das Land. Wenn du vom Geist Gottes geleitet wirst, wird Gott sagen, kündige die Wohnung, zieh schnell aus. Oder wenn du gesegnet bist, da wird Gott dir den richtigen Impuls schenken, kauf das Haus noch dazu, denn du wirst brauchen, damit du ein größeres Haus später hast. So wie ich das den Geschwistern in Jugoslawien machen musste da, bevor der Krieg ausbrach, der Jugoslawienkrieg. Kauft die Scheune. Ich war runter, um nur den Leuten zu sagen, kauft euch die Scheune. Und die haben die Scheune gekauft. Ich habe das Geld noch in der Versammlung, wo ich war, ohne die Gemeinde zu fragen, das Geld gleich gesammelt. Ich habe gesagt, Geschwister, ich möchte, Gott zeigt mir, ich bin extra hierher gekommen, wusste nicht, warum ich da bin, aber Gott hat mich geschickt, und um euch zu sagen, kauft euch die Scheune. Die haben die Scheune gekauft. Ein paar Tage später brach der Jugoslawienkrieg, und die Amerikaner, natürlich, die können nicht richtig schießen, die haben eine Bombe losgeschossen und genau auf das Gebetshaus von der Gemeinde und die Scheune mit demoliert. Und was war, als der Krieg zu Ende war, hat der Amerikaner wieder gut machen müssen. Und der Amerikaner hat den Leuten das schönste Gemeindehaus in Winkowsee hingestellt. Jetzt steht das. In Winkowsee. Kauft euch die Scheune. Weißt du, du musst auf den Herrn hören. Oder ich kenne von Danzig einen Bruder, und der hat plötzlich von Gott einen Auftrag bekommen, der während der Predigt sagt, Geschwister, der Herr zeigt mir, wir sollen jetzt Schluss machen und alle geht nach Hause, verlasst die Stadt heute noch. Oder von Dresden, bevor Dresden gebombt wurde, hat, ich kenne diese Leute auch, oder Jos Müller-Bohn hat mir diese Leute bekannt gemacht, als er hier bei uns mal war und so weiter. Plötzlich sagt der Herr diesem Bruder, nimm die ganzen Bilder, die da noch von Ludwig Richter sind, bring sie aus der Stadt raus. Und er geht runter und erzählt noch den Leuten, wo die Bilder waren, die Bilder von Ludwig Richter hatten. Die Bilder müssen gerettet werden, also irgendetwas kommt und ich soll mitnehmen. Die haben gesagt, du spinnst nicht, geh schnell raus aus dieser Stadt, sonst wirst du noch als Volksverderber oder Saboteur bezeichnet. Und so weiter. Und er hat seinen Leiterwagen genommen, die Bilder aufgeladen und er zieht aus der Stadt raus. Und als er aus der Stadt draußen über den Berg war, sieht er, wie diese ganzen Bomben runterfallen und Dresden in Schutt und Asche gelegt wird. Wir brauchen die Geistesleitung, der Gesegnete hat die Geistesleitung. Der bringt seine Schätze, der bringt sich selbst und der bringt andere in Sicherheit. Amen. So wie Lot aus Sodom herausgeführt wurde, weil der Gesegnete für ihn betete. Vielleicht hast du irgendeinen Gesegneten in deiner Verwandtschaft, deine Oma, deine Tante, dein Bruder, deine Schwester, deine Nichte, irgendjemand, der für dich betet. Danke Gott dafür. Die Gebete der Gesegneten sind es, die dich hierher gebracht haben. Der Gesegnete geht immer einen besseren Weg, hat immer eine bessere Orientierung, weil es sich an Gott orientiert. Und ihm wird alles gegeben, was er braucht zu einem gottseligen Leben. Ganz zum Schluss noch zwei, drei Gedanken. 2. Korinther 2, Vers 14. Ich danke Gott. Ich danke Gott. Und ich möchte Gott auch hier an dieser Stelle danken für 20 Jahre Berlin. Ich danke Gott, dass er mich überall im Triumphzug Christi mitgeführt hat. Ich habe in dieser Stadt Siege gesehen. Glaub's gar nicht. Zuerst war der Schiele in unserem Haus. Dort, wo wir Gottesdienst hatten, und dann sehe ich heute noch unser Roger, der ab und zu mal hierher kommt, sonntags und samstags die Gebetsstunde hier leitet, unser Roger, plötzlich, der wird abgeschoben. Und der Roger ruft an, Bruder Matudes, ich bin im Gefängnis und ich werde abgeschoben. Also der Herr Schiele, der möchte ihn einfach außer Lande verfrachten. Ich sofort in Gemeinde aufgerufen, wir beten und dann vor seinem Amt hier demonstriert, die Gemeinde mitgenommen. Wir haben vor seinem Platz da, vor seinem Büro gesungen und haben gesagt, Herr Schiele, lassen Sie, wie heißt er, aber der heißt andere Fukiwata oder Buga Fukiwata, lassen Sie ihn frei. Und so weiter. Wir haben Gott gelobt und gepriesen und dann gesagt, Herr Schiele, lassen Sie ihn frei. Und ich bin unterwegs, dann läuft ein Taz-Reporter noch mit. Haben Sie schon das Neueste gehört? Haben Sie schon Nachrichten gehört? Buga Fukiwata ist frei. Und ist bis heute frei. Aber das Interessante war, die wollten ihn abschieben und die Gemeinde hat gebetet und der Herr Schiele konnte ihn nicht abschieben. Die haben sogar Polizeiauto, also sie haben Tickets, sie haben Zehntausende von Marks oder Dollar, Marks waren damals noch, ausgegeben, um Fahrkarten zu kaufen, dass er nach Kongo oder Angola fliegen soll. Aber nichts ist er geflogen. Das Auto offen, die Polizisten gehen Eis essen, der sollte abhauen, damit er abgeschoben werden kann. Der saß da und hat seine Bibel gelesen und gebetet, er wird nicht abhauen. Und das hat sie so geärgert, dass der Mann nicht abgehauen ist, sondern im Auto sitzen geblieben ist und so weiter. Die konnten ihn nicht abschieben, die haben es nicht geschafft und bis heute ist er da mit seiner Familie. Und du siehst, wir danken Gott, dass wir auf dem Triumphzug sitzen dürfen und sein dürfen. Kein Tod und Teufel und auch kein Schiele und kein Schäuble oder was weiß ich, welche Innenminister, die können uns nicht daran hindern, Gottes Werk zu tun. Amen. Können nicht hindern. Wir sitzen auf dem Triumphzug, preisen Gott, die Gesegneten bleiben gesegnet. So macht er seine Wahrheit durch mich an allen Orten bekannt, wie ein Wohlgeruch, der sich ausbreitet. Von mir geht zur Ehre Gottes der Wohlgeruch der Botschaft von Christus aus. Bei den Gesegneten ist es so, weißt du, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es. Wir haben da so eine Bäckerei in der Nähe und die backen noch Brot. Und weißt du, wenn du vorbeikommst, du riechst das frisch gebackene Brot. Ein lieblicher Wohlgeruch und du kriegst Appetit und du kannst nicht weiterlaufen. Du musst in die Backstube gehen und du musst frisches Brot kaufen, weil dieses frische Brot dich so reinzieht. Und wir sind als Gesegnete Gottes so wie frisch gebackenes Brot, so ein lieblicher Wohlgeruch des Herrn. Wir machen keinen großen Bogen, sondern die Leute werden durch uns angezogen. Durch den Gesegneten werden die Menschen angezogen. Ein lieblicher Geruch, Wohlgeruch Christi. Der Gesegnete ist es. Wie frisches Brot, wie so Aroma Christi. Aroma Christi. Aroma des Himmels. Und da bekommen andere Leute Appetit. Bleib bei dem Gesegneten, du wirst gesegnet sein. Und heute ist ein Tag für mich, wo es anfängt. Eine neue Dekade liegt vor mir oder vor uns alle, auch als Gemeinde hier vor Ort. Dieser fromme Wedding, das ist wirklich ein ganz frommer Wedding. Ich habe diese Tage mir Gedanken gemacht. Jemand kam diese Tage zu mir und sagte, ich bin da und dort schon wieder eine neue Gemeinde. Es entstehen ständig neue Gemeinden. Ein frommer Wedding. Der fromme Wedding braucht besonders den Segen Gottes. Halleluja, dass Gott Menschen erweckt und wenn Gott uns segnet, werden auch andere mitgesegnet. Glaub mir das. Wenn Gott uns berührt, werden auch andere mitberührt und betroffen. Und so weiter. Da darf man gar nicht egoistisch sein. Da freut man sich, wenn Gott sein Werk baut und seine Arbeit verrichtet. Der Gesegnete ist wie so Backstube, frisch gebackenes Brot. Das tut gut. Kein altes, sondern frisch gebackenes Brot. Halleluja. Und eine meiner schönsten Predigten war, wo in Rumänien, und ich habe euch gesagt, da, wenn man am wenigsten vorbereitet ist, wenn man am wenigsten daran glaubt, segnet Gott uns am meisten. Ich bin in Sibiu, glaube ich, war das, oder irgendeine Stadt mitten in Rumänien, ich fahre 17 Stunden, um dorthin zu kommen, Gottesdienst zu halten, habe auch ein paar Bibeln dabei, und das war noch in der Zeit des Ceausescu, und komme ich an. Und der Pastor, der uns sieht, nimmt uns und schiebt uns in die Kleiderkammer. Furchtbar. Und da sitzen wir da und durch Spalt hören wir, dass Gottesdienst ist, dass sie singen und so weiter. Und wir müssen in der Kleiderkammer uns versteckt halten. Der Gottesdienst ist zu Ende. Ich bin so verärgert, so weit gefahren und denke jetzt, guck mal, Herr, 17 Stunden sitzen wir im Auto, fahren die ganze Nacht, sind erschöpft und wollen die Geschwister ermutigen und wir haben keine Gelegenheit. Dann habe ich gesagt, kein Problem, wir haben noch eine Adresse, so 20 Kilometer weiter oder 30 Kilometer weiter, das ist auch eine Gemeinde, da gehen wir heute Nachmittag hin. Und habe ich gedacht, nee, vergiss es, jetzt gehen wir im Zoo und gucken mal die Karpatenbären an. Und ich bin im Zoo gewesen und schaue mir die Karpatenbären an und plötzlich spricht der Heilige Geist, Johannes, du gehst in der Gemeinde, wo du heute Morgen drin warst. Aber wir sind gar nicht angezogen. Weißt du, die sind so schön in Zweireiher gewesen, Anzug und Krawatte. Wir haben Jeans gehabt und wir waren gar nicht so für fromme Gottesdienste angezogen und vorbereitet. Aber wir gehen, wo wir heute Morgen waren. Und ich komme rein, derselbe Pastor, der mich in die Kammer verfrachtet hat, derselbe Pastor kommt runter von der Kanzel und unterbricht seine Predigt, der Gottesdienst lief bereits, kommt und sagt, Halleluja, die Luft ist sauber. Und ich soll sofort kommen und predigen, habe aber keine Predigt. Ich habe nicht einmal eine Bibel dabei. War gar nicht darauf vorbereitet. Dann nehme ich und sage, Schwester, hast du eine Bibel da? Dann gibt sie mir eine Bibel und ich schlage auf. Das, was da drin steht, ist nichts. Und dann bete ich noch und laufe nach vorne und schlage auf. Ich finde kein gescheites Wort. Und dann stehe ich vorne auf der Kanzel schon und begrüße die Leute und rede so Larifari und will irgendwie was sagen und schlage so in den Blättern in der Bibel, finde nichts Gescheites. Und immer wenn ich die Bibel aufschlage, links gebacken, rechts gebacken. Denke, was kannst du darüber predigen? Links gebacken, rechts gebacken. Weil wir von der Backstube reden. Und schlage nochmals auf und dann sage ich, Geschwister, entschuldigt, ich finde einfach kein anderes Bibelwort als das. Immer wenn ich die Bibel aufschlage, dann kommt dieses Wort links gebacken, rechts gebacken. Aber das Einzige, was ich weiß, wenn meine Mutter Pflinzen, Pfannkuchen heißt es bei euch, glaube ich, oder so, Pflinzen gebacken hat, dann muss man immer wenden, links backen und rechts backen. Und so, das ist für mich so ein Zeichen, habe ich gedacht, ich nehme an, das als Einstieg, der Herr will, dass wir ganz durch sind. Nicht nur einseitig, sondern beidseitig. Und plötzlich habe ich die Salbung. Und der Heilige Geist fließt und der Heilige Geist wirkt. Und der Gottesdienst war so ein gesegneter Gottesdienst. Das war eine Brüdergemeinde. Das sind so ganz konservativ, so Schmalspurchristen. Ganz konservativ. Und plötzlich während des Gottesdienstes schreit in der Mitte jemand, wow! Also jemand, wo praktisch die Ohren geöffnet worden ist. Eine Taubstumme wird geheilt, mitten im Gottesdienst. Und jetzt glauben die Leute, ein Heilungsprediger aus Amerika ist gekommen. Jetzt konnte ich meine ganze Predigt vergessen, weil der Heilige Geist wirkt, läuft alles kreuz und quer. Jetzt unterbreche und dann sage ich, was ist und so weiter. Leise, mach dich so, verstehst du, die Leute, das ist alles so laut und alle rufen, jetzt kommen sie nach vorne, ich soll für alle beten. Und wirklich, der Heilige Geist war in diesem Gottesdienst. Und die kamen und Leute sind auf der Stelle geheilt, zum großen Teil. Dann viele waren nicht da, weil sie waren enttäuscht von heute Morgen, weil dann das nicht so war, wie es wollte und so weiter. Aber dann haben sie so einen Stapel Taschentücher mitgebracht. Für die soll sie dann beten. Wir haben dann gebetet. Und dann kommt der Pastor noch und sagt, Geschwister, wir möchten für unseren Bruder beten, der nicht hier ist und der gerne hier sein möchte. Er war im Gefängnis für lange Zeit verurteilt. Es ist die gleiche Gemeinde gewesen, wo auch Richard Wurmbrand herkommt. Also die gleiche Gemeinde, weil er den Richard Wurmbrand unterstützt hatte oder mit Richard Wurmbrand zusammenarbeitete. Deshalb war er für lange Zeit im Gefängnis und mit verurteilt. Richard Wurmbrand verfolgte Christen und sah gefoltert für Christus, eines seiner guten Bücher. Und von dem hatte ich auch die Adresse für diese Gemeinde. Ich sollte diese Gemeinde besuchen, nach der Gemeinde gucken. Und der Bruder wäre gerne hier, ist aber nicht hier und so weiter. Und wir möchten für den Bruder, der nicht hier ist, aber gerne hier wäre, beten. Die ganzen Securitas-Leute, die waren in der anderen Gemeinde, wo ich gesagt habe, morgen, heute Nachmittag gehe ich dorthin. Und die sind mit dem Fahrrad gefahren. Ich bin mit dem Bus und Auto gefahren. Weißt, mein Auto. Und ich war viel schneller wie die. Die kamen dort und da war niemand da. Nur nebenbei. Und ich betete dann, ja, wir wollen auch für den Bruder beten, der heute gerne hier wäre und nicht da ist. Und ich bin zu Hause. Und meine Frau hat gesagt, Postkarte, wir haben eine ganz merkwürdige Postkarte von Rumänien bekommen. Der Bruder, der gerne bei uns gewesen wäre und so weiter, für den wir gebetet haben, der ist, nachdem wir weggefahren sind, entlassen worden. Der ist entlassen worden. Der ist entlassen worden. Auf merkwürdige Art und Weise entlassen worden. Der ist wieder unter uns. Du siehst also, Gott war in diesem Gottesdienst. Du bist nicht vorbereitet, aber der Segen Gottes ist vorbereitet. Und der Segen Gottes ist im Angesicht deiner Feinde und deiner Widersacher, deck ich den Tisch. Halleluja. Gott will den Tisch heute Abend vor dir decken. Lasst uns aufstehen. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du jetzt im Angesicht unserer Feinde den Tisch deckst. Und du segnest jetzt alle, die jetzt irgendwo Feinde um sich haben, bedrängt sind. Und du lässt deine Engel um uns kampieren, sich lagern, Herr. Und du bedeckst diesen ganzen Raum mit deiner Herrlichkeit, mit deinem Segen, mit deiner Fülle. Halleluja, halleluja. Vater, ich preise dich. Der Segen Gottes ist es, was wir heute und die ganze Woche über brauchen. Und während dieser Tage, Gott hat mir gezeigt, wir werden Durchbrüche erleben. Wir werden die Salbung des Heiligen Geistes erfahren und erleben. Und wir werden Segnungen erfahren. Du wirst gesegnet werden für den Rest deines Lebens. Seine Situation wird eine gesegnete Situation sein. Der Feind will dich zerstören, will dich vernichten, aber der Herr sagt, ich will dich aufbauen und ich will dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz. Du warst lang genug Schwanz und hast bis irgendwo mitgelaufen überall, aber der Herr sagt, ich will dir Führungsfähigkeit geben, ich will dir Autorität geben, ich will dir Vollmacht geben, ich will mit dir sein. Lass dich von mir segnen und sei stark in meinem Namen. Nicht in deiner Kraft, nicht mit Heer und Macht und so weiter, weiter wirst du die Dinge schaffen und lösen, sondern durch meinen Geist. Mein Geist ist ein gesegneter Geist, spricht der Herr. Halleluja, Halleluja. Vater, ich danke dir für den gesegneten Heiligen Geist heute Abend. Halleluja. Lass unsere Hände emporheben und in Sprachen Gott loben und preisen. Harapashikala ramandito. Harapashikula. Gerade jetzt. Lass dich vom Herrn berühren. Gerade jetzt. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Der Herr wird sein Angesicht über dein Leben leuchten lassen. Shikataraparamalaramashitala. Sich leuchten lassen über deine Familie. Der Herr wird sein Angesicht leuchten lassen über deine Finanzen, dein Geschäft, deine Arbeit, deine Gesundheit. Heute Abend will der Herr seine Herrlichkeit leuchten lassen über dein Leben, deine Nachkommen und deine Nachkommen, Nachkommen. Halleluja, denn die Verheißungen Gottes gelten dir und allen, die der Herr herzurufen wird. Preis Gott, Gott wird dich benutzen als ein Kanal. Durch dich sollen gesegnet werden alle, die dich segnen. Oh, durch dich sollen gesegnet werden alle, die dich segnen. Die dir Gutes wünschen, die dir vertrauen, die an dich glauben, die dich ermutigen, die dich fördern, die sollen gesegnet werden. Halleluja, Halleluja. Oh, du sollst profitieren und andere sollen durch dich und über dich profitieren. Halleluja, 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 Halleluja. Segne uns, o Herr. Lass leuchten dein Angesicht. Wir singen und wir nehmen unser Opfer auf. Aber wir gehen an den Plätzen noch, denn wir wollen nachher noch beten und uns Zeit nehmen, um den Segen Gottes weiter zu transportieren. Ich fühle, Gottes Salbung ist hier. Gott berührt Menschen, Gott berührt dich und mich und uns. Und die nächste Dekade, die kommen wird, die nächsten 10 Jahre für diese Gemeinde wird eine Zeit sein, wie sie nie vorher gewesen ist. Wir gehen, und Gott sagte mir, wir gehen schwierigen, kritischen Zeiten entgegen. Zeiten, die voller Probleme, Zeiten, die voller Schwierigkeiten sind, Zeiten, die voller Krisen und Katastrophen sein wird. Und was du in dieser Zeit brauchst, ist der Segen Gottes. Der Gesegnete wird das alles überleben und überstehen. Und überspringen und überfliegen. Diese Botschaft habe ich von Gott bekommen. Das werde ich diese nächsten Tage teilen mit euch. Und ich lade euch jetzt herzlich ein. Lasst uns unser Opfer bringen. Und dann geht an euren Plätzen noch einmal. Und dann wollen wir Zeit nehmen, um Gott zu suchen.